Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an 116, heute mit den Spielen in Kiel und in Ingolstadt. Hallo Ralf.
Hallo Jan, schön wieder dabei zu sein. Ja,
hallo liebe Hörer. Hast du dir eigentlich schon ein Pro-AfD-Trikot gekauft?
Nee, habe ich noch nicht, aber Weihnachten steht vor der Tür. Aber ich habe ja eine Aktie. Ich bin ja schon Stadionbesitzer.
Oh, okay, dann wirst du ja demnächst gefragt, ob du eine Erweiterung zulässt.
Ja, muss ich mir noch überlegen. Aber ich glaube, wie viele Aktien sind, glaube ich, draußen? 7.000 aktuell.
Ich glaube, der Verein hat auch die Mehrheit, ne?
Hat die Mehrheit, aber ja, 7.000 sind es, glaube ich, und 3.500 sind im Besitz von den Fans. Ich habe noch kein Pro-AfD-Trikot, aber Weihnachten steht vor der Tür und ich denke mal, es wäre ein ideales Geschenk.
Ich hatte gestern und heute einen Lehrgang bei der Dekra in Neukölln und hatte gestern ein schwarzes T-Shirt an. Ich musste Arbeitsschutzschuhe anziehen, weil wir da Sachen geprüft haben, wo Sachen runterfallen können. Und habe gedacht, na, schwarze Schuhe, ziehst du mal ein schwarzes T-Shirt an, aber machst du dich ein bisschen bunt und habe in regenbogenfarbenen Buchstaben Eisern drauf zu stehen gehabt. Waren leider keine Fußballfans zugegen bei dem Lehrgang, sodass die ja nicht irgendwie großartig ins Reden kam. Also man hat mir natürlich, hat man festgestellt, dass ich Union auch mal erwähne, aber nicht weiter großartig dazu gequatscht. Und heute beim Abschied, wo wir auch ein bisschen über Politik geredet haben und ich gemerkt habe, dass der Referendar oder Referatsleiter
Referent,
das ist das richtige Wort, Ralf.
Prost.
Auch ein bisschen kuriose Thesen hat, ohne dass er in Diskrimination oder Diskriminierungsschiene rutscht, hat er mich dann gefragt, sag mal, du bist Fußballfan und gestern hattest du ein T-Shirt an mit Regenbogenbuchstaben, war das Zufall oder? Und ich habe gesagt, ich liebe Diversität. Wieso? Das passt doch ja nicht. Habe ich mal so stehen lassen.
Und solche Leute kannst du auch nie wieder belehren. Also die kannst du nicht belehren, die werden nie sich von eines Besseren überzeugen lassen.
Ja.
Aber was machst du bei der Dekra? Ich dachte, die Tram braucht keine TÜV-Plakette.
Oh, da reagieren die total allergisch drauf, wenn man TÜV erwähnt, bei der Dekra wirklich. Hey. Also während, ich hatte auch schon Lehrgänge beim TÜV Rheinland und da war denen scheißegal. Also die sind wahrscheinlich größer und deswegen haben die da keine Probleme mit. Aber ja, der hat immer nur von den drei Buchstabengruppe geredet. Und als ich dann eben mal auch diese TÜV erwähnte, ist da fast die Wände hochgegangen. Aber ja, Menschen sind so. Wenn er wüsste, dass wir eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft haben, hätte er wahrscheinlich die ganze Sache nicht so gefragt. Apropos erfolgreiche Frauenmannschaft, Sarah Abu Sabah fällt länger aus, ne? Hat eine OP.
Geplant. Es war keine Verletzung aus dem Spiel.
Genau.
Sondern war eine geplante OP.
Ist er schon operiert worden? Puh. Also sie war jetzt in München vor der Woche, da haben wir ja schon drüber geredet.
Sie hatte diese Schiene am Knie.
Stimmt. Ja, dann wird es wohl schon passiert sein. Und man kann jetzt für die Champions 2024 SportlerInnen des Jahres abstimmen. Und zwar unter wahl.champions-berlin.de. Also geht also um Berliner Sportler und Sportlerinnen. Und da stehen zur Auswahl unsere Männer, unsere Frauen. Und als Trainerin Aileen Pöse. Und ich habe händisch eingetragen Sarah Abu Sabah, weil man das nämlich kann. Und wenn das ganz viele machen, vielleicht gibt es ja einen Überraschungssieger, den die ja nicht auf der Liste haben.
Ist eine gute Idee. Also Unioner sind ja dafür bekannt, wenn es was zu voten gibt, das dann richtig zu machen. Also wäre jetzt mal die Gelegenheit, da mal ein bisschen Druck drauf zu geben. Wobei, es sind ja nicht nur, also mit Fußball hat es ja nicht wirklich viel zu tun. Oder es geht ja hier um alle Sportarten. Man hat dabei Tischtennis, Paratischtennis, ja, ja, Kanu. Aber ich sag mal so, macht, nehmt dran teil, ist wichtig. Votet für die Richtigen und tragt ein, wie Jans gesagt hat.
Und morgen macht das neue temporäre Zeughaus im Alexa auf.
Im Alexa.
Im Alex.
Tourischubser.
Ja, ja. Naja, klar. Aber ich sag mal, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unheimlich viele Unioner am Flughafen BER sich Union-Klamotten kaufen. Also das ist auch eher für Touris, glaube ich, die noch ein Andenken suchen.
Also der Presi nimmt es ernst mit den Trikotverkäufen,
ja, schafft,
die wir im letzten Jahr noch mehr hatten. Ich glaube, 1.000 waren es mehr oder so.
Ja, ich glaube, das ist schon vorbei. Also so viele ORF-Trikots, wie ich schon gesehen habe, wird es wohl gehen. Und da könnt ihr dann übrigens auch Karten gegen Wolfsburg, also gegen und in Wolfsburg kaufen. Nein, die kannst du nur im Zeughaus online vorbestellen. Ja, ist jetzt nämlich auch bald. Und dann würde ich schon zum Fußball kommen. Und zwar können wir dann, glaube ich, erstmal über die Frauen reden. Die waren in Ingolstadt und haben da ihren Frust von der Seele geschossen.
Aber so richtig.
Aber so richtig. Hast du die gesehen?
Na, ich habe das Real Life mir angeguckt.
Okay.
Aber das war Wahnsinn.
Also ich habe es bei Sport Total Tatsache mal geguckt und habe mich da über Zeitnahmen und weiß ich was alles sehr gefreut. Und Kameraführung war relativ okay.
Wieder KI oder ist das?
KI, ja. Okay. KI-Kamera. Ich habe den Ton aber ausgehabt, weil ich mir gedacht habe, nee, ich muss mir jetzt nicht irgendeinen Offsprecher nehmen. Habe aber nachhinein erfahren, dass es ja nicht so schlimm war, der Kommentar diesmal. Aber ja, wir hatten 3 Tore durch Ecken, also nach Ecken. Wir hatten ein Tor, was die Schiedsrichterin aberkannt hat, in der 7. Minute. Also erstmal 3. Minute, nach der 2. Ecke, Eleni Maku per Kopf. Hat sich sehr gefreut, irgendwie, dass er mal ein Kopfballtor gemacht hat.
Wobei schon kurz vorher Chancen gab.
Ja, ja, Chancen gab es jede Menge. Und dann in der 7. Minute war dann ein schöner Alleingang und der Ball landete auch im Tor, aber die Schiedsrichterin hat einen Foul gegeben, was ich so nicht gesehen habe, aber da hat es ja kein Alleinstellungsmerkmal dieses Wochenende gehabt.
Nö, und wenn man sieht, was am Ende dabei rausgekommen ist, können wir großzügig sein, können wir darauf verzichten.
26. Minute Athanasia, dann auch nach einer Ecke ein bisschen der Ball zurückgespielt und dann aus der 2. Reihe ein schöner Fernschuss. Und der 0:3 in der 31. war ein typisches Dina Oschmann-Tor. Also die ganze Wucht, die sie da in den Schuss legt, Abspielfehler irgendwie, der Ball kommt zu uns und wir spielen schnell durch die Reihen und sie zieht einfach ab und die Torhüterin wird angeschossen, aber kann den Ball einfach nicht festhalten. 44. War in der ersten Halbzeit. Ja, war in der ersten Halbzeit. Sophie Tojan auch nach einer Chaos-Ecke. Also
71.
Habe ich mir falsch aufgeschrieben?
3:0 war der Halbzeitstand und dann.
Ah, da bin ich ja fast wie Union, die dann erstmal sagen, Union gewinnt 4:0 in Ingolstadt,
ja,
um dann mitzuteilen, dass Pia Metzger 5:0 gemacht hat in der 91. Minute.
Genau.
Ja. Das war übrigens keine Ecke. Das war eine schöne Staffel. Mit einer schönen Vorlage und sie konnte dann eiskalt verwandeln.
Ja, die Frauen haben gezeigt, was sie können, wobei das ein trauriges Stadion war. Also das war so ein richtiger
Sportplatz.
Boah, Sportplatz.
Ja.
Industriesportplatz sah es auch so ein.
Ja, war ja in Mitte.
Also stimmt, neben Alexa.
Wahrscheinlich, für Touristen. Waren bloß keine Touristen. Aber wie gesagt, was willst du von einer Mannschaft verlangen, die, sag ich mal, selbst bei ihrer ersten Männer keine 5.000 Leute ins Stadion kriegt. Also wir haben es echt gut. Ja.
Ja.
Und interessant ist ja, dass der Ingolstadt 04 heißt. Vielleicht hat Union deswegen dann auch erstmal geschrieben, dass wir nur 4:0 gewonnen haben.
Das war jetzt Spieltag, ich glaube Spieltag 7.
7, ja.
wagen wir mal eine Prognose. Wird es ein Durchmarsch? So wie es jetzt aussieht, lassen wir uns mal von dem beeindrucken, was wir bis jetzt gesehen haben. Wie siehst du es?
Na, sie lernen schnell, ne? Also wenn du dir das so anguckst, das Spiel gegen Hamburg und im Pokal, sag mal, waren ja auch schon Nummern, wo man sehen konnte, wohin die Reise hingeht. Oder was in der zweiten Liga von ihnen erwartet wird. Und letzte Woche gegen den FSV Frankfurt, wollte ich jetzt sagen, ne, die heißen Eintracht Frankfurt, war ja dann das erste Mal auch Lehrgeld zu bezahlen. Und sag mal, wenn gestandene Zweitligamannschaften sich bei uns hinten reinstellen, beispielsweise, meine jetzt nicht Frankfurt, aber um zu sagen, naja, da machen wir eben, rühren wir Beton an, dann wird schon nichts und wir gewinnen trotzdem 3-0, dann sag mal, haben wir eine überdurchschnittlich gute Mannschaft. Mhm. Und ja, alles andere ist eigentlich Quatsch zu denken. Also es ist erst der 7. Spieltag und
die Hälfte von der ersten Halbzeit. 14 Mannschaften sind es, glaube ich.
Und Bo Svensson hat auf die Frage bei The Zone geantwortet, am 7. Spieltag hat noch keiner die Europapokalplätze erreicht. Und er weiß noch, was Vorsaison war. Aber ja, es ist schon zu sehen und es kommen noch Mannschaften, die deutlich schwächer sind als das, was wir jetzt schon gespielt haben. Es ist schon zu sehen, dass wir oben mitspielen. Und insofern würde es mich nicht überraschen. Wie siehst du es?
Wenn ich mir die ersten 7 Spiele, und wie gesagt, das sind 14 Mannschaften, also die Hälfte ist praktisch vorbei, würde ich sagen, es ist so ein dominant.
Ein Viertel.
Also die Hälfte der ersten Halbserie. Es ist so dominant teilweise und ich glaube auch nicht, dass sie Lehrgeld bezahlt haben gegen Frankfurt. Lehrgeld hieß ja 5-6-0 verloren. Das haben sie ja nicht. Sie haben ja 2-1 verloren und nicht wirklich schlecht gespielt. Die Frankfurterinnen haben halt nur besser das Spiel antizipiert. Ich gehe davon aus, Platz 3 ist Minimum drin. Also das wäre ja dann der Direktaufstieg. Ich glaube, 3 Mannschaften steigen auf.
Ja, Frankfurt darf nicht.
Na, oben ist ja nicht
Bayern Frankfurt. Darf nicht.
Oben ist Freiburg und
HSV, nee, Bremen.
Doch, HSV, oder? Die sind Dritter, aber oben ist keine, also drüber sind keine
Ja, zwei aber Vertretung. Wie gesagt, die haben ja noch Nachholspiele, beziehungsweise die haben ja auch noch Spiele und die werden sicherlich auch noch Spiele gewinnen. Und von daher, weil die beiden zum Beispiel nicht aufsteigen dürfen, dürfen ja dann nur 12 andere aufsteigen. Und von denen, denke ich mal, werden uns nicht allzu viele überholen.
Nee, also ich finde, die Spiele, die sie bis jetzt geliefert haben, die waren so, dass ich sage, okay, das könnte zum Durchmarsch reichen, wenn sie nicht jetzt noch einbrechen, aber das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, wüsste jetzt nicht, was zum Einbruch führen sollte. Gut, eine Verletzungsserie wäre natürlich so, wo man sagt,
ja, okay. Ja, aber ich glaube auch, dass wir nachlegen werden noch.
Ja.
Also die Winterpause ist prädestiniert dafür, dass du dir eine Spielerin holst, die du noch einbaust, wo du eben zum Beispiel, sag mal, eine Schwäche siehst. Keine Ahnung, wo die sein kann, aber ich bin auch kein Trainer. Und wo du dann strategisch schon sagst, okay, da bauen wir jemanden auf, der dann in das Team so passt, dass man in der Bundesliga dann auch vernünftig mithalten kann und nicht gleich wieder, sag mal, die Turbine macht.
Oh, ja, nicht die Schießbude der Nation zu werden, der ersten Liga. Naja, weil es kann ja auch Spielerinnen geben im aktuellen Kader, die sagen, das ist nicht meine Lebensplanung.
Ja, natürlich.
Die eher sagen, ich habe jetzt mal ausprobiert, wie es Profi-Sein ist und ist nicht meins, ich möchte doch eher was anderes machen. Also da kann schon noch Bewegung in den Kader kommen.
Wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Union das noch ernster nimmt, als das ohnehin schon nehmen. Also das macht schon... Ist schon interessant, dass Frauen in der ersten Liga teilweise noch arbeiten müssen, während eben die Bedingungen bei Union eben quasi das Paradies schlechthin sind. Also wenn du Fußball spielen mögst, ja, also du brauchst dich um nichts zu kümmern, du hast beste Voraussetzungen mit dem Trainingsleistungszentrum, du spielst in der Heimstätte im großen Stadion, also sag mal, was per se schon mal 2000 Zuschauer mehr bringt, einfach nur, weil Bekannte. Das heißt. Und die Stimmung ist gut. Ja, Bedingungen, wie gesagt, das ist das A und O. Es geht immer darum, wie ist auch das Team. Und dann ist natürlich für eine junge Frau Berlin auch nicht die schlechteste Adresse.
Definitiv nicht.
Also ich will auch nicht sagen, dass Frankfurt eine schlechte Adresse ist. Und du kannst natürlich in Frankfurt auch in der ersten oder in der zweiten spielen. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wo ich das gehört habe, ich glaube, bei Textilvergehen, dass die Torhüterin von Frankfurt ja eigentlich Profi ist.
Genau, die kam
also aus der ersten Mannschaft ist, aber sich verletzt hatte und deswegen da erstmal angeführt werden sollte und dass man da irgendwie eine Sperrklausel hat.
48 Stunden, glaube ich.
Ja, aber wie gesagt, die ist dann nicht gegeben. Also die war schon so gut, wie wir sie gesehen haben. Und nächste Saison sollten die dann aufsteigen, wird es auch schwerer. Oder ist eine ganz andere Truppe.
Kam unsere Torhüterin nicht die?
Die ist auch aus der ersten
Liga. Die kam auch aus Frankfurt. Genau. Gutes Pflaster.
Ja, auch sowieso, schon immer gewesen.
Steht die Frage durch die Vereinnahmung, durch die Vereine oder?
Na, der erste FFV Frankfurt war ja schon immer, sag ich mal, ein Leistungszentrum für den Frauenfußball. Und die Möglichkeiten waren aber andere, also finanziell schon. Mhm. Und mit der Eingliederung in die SGE ist es natürlich viel einfacher geworden. Also du kannst ja Sachen mitbenutzen, du und wenn es nur eine Videoschulung ist, weißt du? Also du hast so viele, also wenn du einen Videoraum zum Beispiel dann nutzen kannst, sind das keine Ausgaben, die du dann extra hast. Und sicherlich wird die Eintracht das ähnlich sehen, wie wir das machen. Also die werden ihre Frauen auch irgendwo finanziell unterstützen. Du hast andere Möglichkeiten der Sponsorengewinnung, einfach weil Leute zu dir kommen. Und dann, wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, pass auf, aufs Trikot kannst du nicht. Bei uns sowieso nicht, aber bei den Männern kannst du nicht aufs Trikot. Aber was hältst du davon, wenn du Exklusivsponsor der Frauen wirst? Die sind ja auch recht erfolgreich. Und sag mal, wenn die da zum Beispiel so weitermachen, könnten die ja auch, und ich weiß ja nicht, ob sie in der Champions League spielen, aber sie könnten auf jeden Fall nächstes Jahr in der Champions League spielen. Und ja, wie gesagt, die Möglichkeiten sind besser, wenn du nicht auf eigenen Füßen stehst. Also man sieht es ja, Sand, Turbine, dass das eher nicht so erfolgreich mehr ist, dass das besser ist, wenn du dich einem Verein angliederst. Und Hertha hatte ja auch schon mal bei Turbine angefragt, wollten sie auch nicht.
Nee, also müssen wir, stellen wir eine provokante Frage, dann müssten wir dem DFB dankbar sein, dass sie die Regel gelegt haben, alle Erstliga- oder alle Bundesliga-Profiklubs müssen eine Frauenmannschaft haben. Das war ja der einzige Grund, warum Hertha sich eine Mannschaft gekauft hat, eine Frauenmannschaft, ja, Frankfurt. Höchstwahrscheinlich, ich vermute
es. Das wusste ich ja nicht, dass das ist eine
die müssen, ja, deshalb hat ja, in Berlin gibt es ja die drei Wege. Es gibt ja hier Victoria, Investorenfußball. Kann man drüber denken, wie man will, aber zumindest haben sie es geschafft, Victoria zu etablieren in der Regionalliga. Dann gibt es den Weg, wie Hertha ihn gewählt hat. Wir kaufen uns eine Frauenmannschaft, Ausgliederung von Hertha Zehlendorf und Union, wo jahrelang praktisch Vereinsfußball durch die Frauen innerhalb des Vereins betrieben wird. Das sind die drei unterschiedlichen Wege, die es gibt.
Und ja, aber natürlich, wie gesagt, der Frauenfußball bei Union wurde nicht stiefmütterlich behandelt, aber doch schon war er eher dabei, weil eben auch der Fußball, also der Präsident sagt ja immer, Fußball muss Familiensport bleiben. Und insofern muss es ohne Frauenmannschaft geben. Die Professionalisierung hat jetzt erst stattgefunden. Vorher haben die ja auch schon mal zweite Liga gespielt. Ziemlich, sag mal, Anfang der 2000er, glaube ich. Aber da bin ich jetzt nicht der Experte. Und wie gesagt, diese komplette Unterstützung lag daran, dass die Frauen nicht wollten. Nicht, dass Union gesagt hat, wir müssen die Lizenzbedingungen erfüllen, sondern wir hatten schon immer eine Frauenmannschaft.
Bei uns ja. Aber das war der Grund, warum andere sich dann auf einmal Frauenmannschaften zulegen mussten. Also die wurden praktisch gezwungen, sagen, okay, ihr braucht eine Frauenabteilung. Habt ihr die nicht? Ist das Bestand der Lizenzierungsbestandteile?
Ja, das finde ich, das ist wie eine Frauenquote. Also da kann man geteilter Meinung zu sein.
Aber scheint ja geholfen zu haben.
Hat auf jeden Fall, ja, das Frauenquote hilft ja auch, bringt aber auch Stilblüten raus, dass du manchmal, sag mal, den Frauen nicht unbedingt hilfst damit, weil in dem Moment werden sie ja angreifbar. Also eine Frau, die muss ja im beruflichen Leben eigentlich immer besser sein als ein Mann, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Irgendwie ist das in unserer Gesellschaft so. Warum, verstehe ich nicht. Und der erste Angriff ist dann immer von Männern, die nicht so gut denken können oder Chauvinisten sind, wie mein Lehrmeister heute. Die sagen dann, naja, du bist da sowieso nur über die Quote drin gekommen. Und das finde ich zum Beispiel ist so ein Ding, was ich überhaupt total hasse. Also in meinen Augen sind Frauen oftmals die bessere Führungsfigur. Ja, also ich bin gewohnt, unter Chefinnen zu arbeiten und fühle mich da auch pudelwohl. Und ja, aber das ist eine Diskussion.
Nee, aber weil immer, es gibt ja eine Mannschaft aus Westend, die man den Berliner Weg beschreibt. Beim Frauenfußball kann man sagen, der Berliner Weg, der ist halt drei geteilt. Den bilden eben drei Teams ab auf dem unterschiedlichsten Weg. Und das wäre mal eine gute Variante, einfach mal das Thema etwas näher zu beleuchten. Passt heute nicht.
Nee, aber es ist eine interessante Sache, weil ich das vorher ja nicht wusste. Ich dachte immer nur, Hertha will da auch so auf den Zug mit aufspringen und ja nicht, dass sie das so als Bedingung haben. Die sind ja auch sehr erfolgreich, gerade in der Regionalliga. Ja, also ich habe wohl mitbekommen, dass sie sich verschiedenste Mannschaften sozusagen einverleiben und haben wirklich bei Turbine angefragt, die gesagt haben, nee, hätte Turbine vielleicht sogar gut getan. Sag mal, wäre auch ein typischer Hertha-Move gewesen. Oh, guck mal, wir sind doch in der ersten Liga.
Ja.
Aber naja. Ja, die nächsten Spiele, also die Spielerinnen haben noch Interviews gegeben, habe ich mir aufgeschrieben. Also die haben sich alle über das gute Spiel und den Frust, den sie weggespielt haben, gefreut. Und wissen, dass sie jetzt in der Länderspielpause viel arbeiten müssen, damit ihnen das nicht normal passiert, dass sie eben überall mithalten können. Und Sven Gruhl, der wieder Trainer war, hat eine schöne Überleitung gemacht zu unserem Männerspiel in Kiel. Er hat gesagt, die Defensive war der Schlüssel. Das fand ich schön. Ich habe mich so gefreut. Also Tore nach Ecken und Defensive wichtig ist scheinbar Union-Philosophie.
War es immer. Im letzten Jahr war es uns etwas abhanden gekommen.
Nein, bei den Frauen nicht so.
Bei den Frauen nicht, stimmt. Da waren ja auch andere Gegnerinnen. Das war ja, kann man ja nicht vergleichen. Das war ja,
das hat mich sehr erinnert an die Saison, wo Union nicht in die zweite Liga aufgestiegen ist, 1993, 94 mit Sergej Barbaretz unter anderem, wo wir gegen den Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg in der Alten Försterei gespielt haben und den 10-0 weggehauen haben und dann in den Tabellendritten oder weiß ich eine Türkimspor haben wir auch so hochgeschlagen und dann gab es noch Türkspor. Die haben wir so ja 14-0 besiegt.
Wie wurde das dann angezeigt und anzeigen?
Ja, mit zwei Schildern. Also da war dann die 1 so reingeklemmt.
Also, dachte, nee, musste anders ständig halten.
Ja. Nee, war Tatsache dann lustig. Und das war sozusagen ein Zweitligist in der Regionalliga und genauso waren wir vor der Saison bei den Frauen ja auch. Wir waren ja über den Ding. Ja. Alle waren froh, dass wir aufgestiegen sind.
Dass wir weg waren.
Wir, dass wir aufgestiegen sind und die anderen, dass wir weg waren, genau.
Der einzige Zuschauermagnet in dieser Regionalliga, faktisch.
Boah, das kann ich nicht beurteilen. Nee. Wir sind ja noch da.
Ja.
Aber mit der zweiten.
Genau.
Ja. Unsere Frauen spielen am 3.11. in der Alten Försterei gegen Meppen und am 10.11. in Gladbach im Grenzlandstadion und am 16.11. gegen Freiburg 2 in der Alten Försterei. Jeweils um 14 Uhr.
In Ingolstadt, muss man dazu sagen, war das Spiel um 11 Uhr.
Ja, war eine gute Zeit, um das Männerspiel dann zu gucken. Ja. Also wenn du nicht nach Kiel gefahren bist.
Das sind schon kuriose Zeiten, 11 Uhr.
11 Uhr ist schon gleich nach dem Frühstück, ja.
Mhm.
Ja, kommen wir doch zu den Männern. Was hast du gedacht, als du so überlegt hast, wir spielen in Kiel? Also Erwartung?
Erwartung war, wird ein schwieriges Spiel. Kiel hat einiges gut zu machen. Die haben zu Hause noch nie gewonnen. Also in der Bundesliga jetzt nicht.
Mhm.
Die sind heiß, die haben ein volles Stadion und die leben ja von ihrem Stadion wie wir. Das ist ja ähnlich laut. Normal hört man so. Ich war noch nie da. Ich hab gedacht, es wird ein hartes Spiel. So, die sind heiß, die wollen und jetzt kommt ein Verein, der nicht unähnlich ist zu ihnen. Da können sie mal zeigen. Ich meine, sie haben gegen eine Woche zuvor gegen Leverkusen nach einem 2-0-Rückstand noch ein 2-2 geholt. Das muss man erstmal schaffen. Also heiß waren sie. Sie können Fußball spielen. Ich habe erwartet, dass es ein schweres Spiel für uns wird.
Ich habe Tatsache ähnliche Gedanken gehabt, nur dass ich, komme jetzt nicht auf den Namen, irgendwas aus Niedersachsen, die waren Tabellenletzter und die haben wir in dieser Regionalliga-Saison zum Beispiel haben wir genau gegen die verloren. Damals, weil uns Tabellenletzte oder sag mal, solche Mannschaften liegen uns ja einfach nicht. Also wir denken alle an Fürth, wir denken alle an Bochum, wo wir dann immer auf die Mütze bekommen. Und ich fand ja, gegen Kiel ist eigentlich ein Sieg Pflicht und genau das ist ja das, was Union eigentlich nicht kann. Also Pflichtsiege durchbringen.
Also als Favorit anzutreten, genau. Und dann auch zu gewinnen.
Und hatte wirklich große Angst. Also ich war lange nicht so unruhig vor einem Spiel. Also gegen Dortmund vor der Woche war ich relativ locker, weil ich mir dachte, eigentlich kann nichts passieren. Also wenn du verlierst, verlierst du halt. Aber unsere Punkte kann uns ja keiner nehmen.
Nee.
Aber jetzt Kiel ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Dann bist du sozusagen der Erste, wir waren ja auch der Erste, der Fürth siegen lassen hat. Dann bist du also in den Annalen der Erste, der sozusagen gegen Kiel verloren hat. Und das wollte ich nicht unbedingt.
Nee, es ging, also man sieht es ja schon nach den ersten 10 Sekunden, da hat man so ein Gefühl. Die ersten Ballstaffetten funktionieren und der Zug ist da und auf einmal denkst du, Bingo, kann ja doch was werden.
Ja, du meinst die Staffette Skarke, Vogt, Hollerbach.
Mhm.
Ja, war interessant.
10 Sekunden,
ja.
15 irgendwas in der Richtung. So kann es gehen.
Und dann kam Küstennebel.
Dann kam blauer Küstennebel. Ja.
Und für 2 Minuten und ein schöner Spruch. Nehmt ihnen den Wind aus den Segeln, Bild von Captain Iglo, wir werden ihnen die Sinne vernebeln. Galtet uns oder galtet dem der DFL? Ich nehme mal,
doppeldeutig,
ich hoffe mal, dass das der DFL galt, weil ja die Innenminister mit der DFL getagt haben und das Stadion jetzt sicherer machen wollten. Und ja.
Stadionsicherheit, auch so ein Thema. Wie viele Millionen, 22 Millionen Fußballfans, die im letzten Jahr, in der letzten Saison in die Stadien gepilgert sind, 1600 Verletzte. Auf jedem Oktoberfest passiert mehr.
Also, ich höre ja zu den 93 Ultras und habe deswegen natürlich die Sendung schon komplett gehört. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du noch nicht gehört hast.
Nee.
Es ist genau Thema.
Ah, okay. Im Zuge dieser Konferenz gab es halt, unsere Kurve sich dazu geäußert und da kam halt dieser Fakt, 22 Millionen Fans, die im Stadion waren, 1600 Verletzte.
Also 93 hat ganz klargestellt, dass sie haben einfach die Zahlen vom Oktoberfest vom diesjährigen genommen, wo die Polizei schon gesagt hat, es ist deutlich weniger passiert als all die Jahre davor. Nur eine angezeigte Vergewaltigung beispielsweise. Mhm. Was für ein Erfolg.
Mhm.
Jetzt lass mich überlegen. Ich glaube, jeden Tag 2 Bierkrüge, die irgendwo in die Fressen einmarschiert sind. Nur so und so viele Strafanzeigen und so weiter und so fort. Und im Verhältnis zu dem, was beim Fußball im ganzen Jahr passiert ist, ist da auf dem Oktoberfest mehr passiert. Es waren ja nur 12 Tage. keine Ahnung, wie lange das ist. Also ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
Ich auch nicht. Aber da kannst du jedes Volksfest nehmen, da kannst du jeden Rummel nehmen. Da passiert genau. Unterm Strich viel mehr. Und also ich kann nur sagen, das sind, fast ein Wort benutzt, dieses Thema überhaupt aufzumachen. Nee,
kann man durchaus sagen, weil ich glaube, es gibt keinen Mann, der kein Wichser ist.
Ja.
Also das würde mich sehr wundern, wenn es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, der das nicht macht. Insofern ist das für mich nicht mal eine Beleidigung, sondern ja, ein Fakt.
Ja.
Und in Global gilt auch nicht als Beleidigung. Also wahrscheinlich im Kontext muss man das sehen, aber...
Ja, aber zurück zum Spiel. Ich glaube, dass der Spruch beiden galt, aber natürlich in der größten Intention der DFL.
Weil der Freitag in Berlin war?
War der in Berlin?
Beiden.
Ach so.
Nein, war kein No Jokes mit Namen, ich weiß. Ja. Der war jetzt weit hergeholt.
Ja.
Nein, wahrscheinlich wollten sie auch uns ein bisschen necken. Ist schon klar.
Aber es war eine beeindruckende Choreo.
War eine beeindruckende Choreo und wir haben dann auch gleich gezeigt, dass wir auch Fackeln haben.
Mhm.
Und
im Fuß.
Und
ne? Im Fuß. Wir haben nicht lange gefackelt und haben aufs Trüben.
Nee, und unsere Kurve, also unsere Gerade, Gegengerade, hatte ja auch ein paar Lichter und hat Union leuchten lassen. Und auf jeden Fall haben die Kieler erstmal geschafft, dass wir ein bisschen durcheinander waren und dann leichtes Chaos in der Abwehr hatten irgendwie, aber das hat sich schnell wieder gegeben. Also 7. Minute und 9. Minute waren dann Chancen für Kiel, also ein Fallrückzieher nach einer Ecke. Kannst du dich vielleicht dunkel erinnern, wo der Kieler den Fallrückzieher gemacht hat und eigentlich der andere Kieler bessere Einschussmöglichkeit gehabt hätte. Da habe ich schon gedacht, ach du liebe bisschen. Denn in der 18. Minute kommt das jüngste Tor. Naja, eigentlich ist das andere jünger, aber das ist eigentlich das jüngste Tor.
Definitiv. Die Krabbelgruppe hat zugeschlagen.
Die Krabbelgruppe.
Naja.
Ja.
Also muss man nun mal so sagen. Also Rothe mit seinem schwächsten Fuß, was ja bei alle eingestanden haben, dass er eine Flanke schlägt mit seinem rechten Fuß und die auch noch puckgenau kommt auf Kemlein. Wobei, wenn Kemlein nicht rangekommen wäre, Drimmel hätten auch gemacht.
Ja, das stimmt. Stand
er dahinter. Beide sind ja zum Ball gegangen. Ich glaube, der wäre so oder so aufs Tor gekommen, ins Tor, weiß ich nicht. Aber Kemlein, ein Kopfball, wie aus dem Lehrbuch.
Auf jeden Fall. Und die ganze Mannschaft hat sich gefreut.
Mhm.
Und Kiel hat dann nochmal versucht, mit einem Kopfball irgendwie den Ausgleich zu machen in der 21. Und dann gab es ein Solo von Tim Skarke und der hat sich dabei doch so verletzt, dass er wenig später ausgewechselt werden musste.
Aber das war aber mit Fremdeinwirkung, oder?
Naja, er hat ihn ins Bein getreten und ist dann umgeknickt.
Genau.
Also die Fremdeinwirkung war eigentlich nicht vom Gegner oder... Die Fremdeinwirkung war eigentlich nicht ursächlich, sagen wir mal so.
Mhm.
Sondern das war eher das Umknicken im Auslaufen und Sprunggelenk. Ja, muss man sehen. Schade, der war gerade in der Startelf. Und ja, für ihn kam Wu Jong und hat es nicht schlechter gemacht, fand ich.
Das ist ja praktisch unser Gold sozusagen. Wir bringen im Prinzip jemanden von der Bank. Und ersetzen 1:1 nicht nur positionsgetreu, sondern auch spieltechnisch. Also es ist, du merkst diesen Unterschied nicht. Du merkst, die Leute, die Jungs haben Freude, die Jungs, egal wie du bringst, es passt ins System.
Das stimmt, das hat Bruce Weinz ganz gut gemacht. Apropos System, in der 30. Minute habe ich echt einen Angstanfall gekriegt, weil da kam Freddy raus und hatte den Ball nicht.
Ja, also daneben gegriffen, klassisch.
Freddy verläuft sich, habe ich mir da aufgeschrieben.
Ja. Wäre auch ein geiler Sendungstitel.
Ja, können wir nachher noch abstimmen.
Ja, und er hat ja dann nachgefasst. Und da hätte ich mal, wenn das zum Tor gekommen wäre, ich war der Meinung, er hatte beide Hände am Ball.
Ja,
verlierten zwar wieder.
Wörtlich habe ich mir aufgeschrieben, Freddy verläuft sich hoch im Norden.
Mhm.
Und dann fiel mir natürlich sofort ein, bei diesem Sender, der übertragen hat, also gibt ja ganz viele Fernsehsender, die haben gesagt, dass im Anschluss das Nordderby kommt.
Mhm.
Also nach Union gegen, oder Kiel gegen Union kommt das Nordderby. Und da habe ich mal so überlegt, wer das sein könnte. Und sie meinten tatsächlich Bremen-Wolfsburg. Und kleiner Fact am Rande, Wolfsburg ist die viertnördlichste Bundesliga-Stadt, Bremen die zweitnördlichste, Union die drittnördlichste und Kiel die nördlichste. Also wenn Nordderby, dann war unser Nordderby. Das andere war nur der Abklatsch davon.
Ja.
Ja, 1-3 ist besser als 2-4.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Ja, ja, da hab ich wirklich richtig so ein bisschen Angst nochmal gekriegt, weil ich dachte, bis dahin hatten wir das Spiel eigentlich so weit im Griff. Also klar, kann immer mal ein Tor passieren. Oder sag mal, haben wir alle schon erlebt, dass so was passiert. Kann wahrscheinlich diese Saison gar nicht passieren.
Mhm.
Bei dem Wettbrötchen-Podcast haben sie ja schon geunkt, dass Union ein Tor schießt und dann sagt so, wir sind durch, jetzt macht ihr mal.
Ja, das können sie gut, aber
aber wir haben dann nochmal gezeigt, dass wir doch auch das Ergebnis nicht nur verwalten, sondern erhöhen wollen. Trimmer ans Außennetz in der 34.
Mhm.
Und in der 43. kurz vor der Pause ein Schuss hier Witter aufs Kieler Tor. Also 3-4 Schüsse in Sekundentakt. Und jedes Mal geblockt irgendwie. Also da hätte schon locker 2 oder 3-0 für uns stehen können. Und dann war Pause. Und dann habe ich mich ehrlich gefragt, warum nur 3 Minuten nachgespielt wurden, wenn wir mit Skarke eine Verletzung hatten, mhm, der ausgewechselt werden musste. Also wir hatten auf jeden Fall schon mal eine Auswechslung. Auf Kieler Seite ist Steven Skripski gekommen.
Mhm.
Oder ist er später gekommen?
Skripski ist in der 34. eingewechselt.
Ja, genau. Dann hatten wir 2 Minuten Nebel. Das sind schon alleine 4 Minuten, die ich gesagt hätte, die muss es mindestens sein. Schiedsrichter sagt, übrigens Timo Gerach, hatte mir bis dahin nichts gesagt, aber er hatte eben entschieden, wir lassen nur 3 Minuten, reicht ja auch, ist kalt draußen. Oder so, weiß ich nicht. Ich finde das immer sehr, sehr amüsant, so die Entscheidung, wie lange gespielt wird, deswegen achte ich da neuerdings ein bisschen drauf. Und was mir dann auch für die zweite Halbzeit aufgefallen ist, in der ersten Halbzeit wurden sehr viele Tacklings, sag ich mal, gut ausgelegt. Also man hat viel laufen lassen, war jetzt keine, also böse Fouls hat er gepfiffen oder wissige Fouls überhaupt. Aber man konnte schon sehr robust spielen, ohne dass man gleich zurückgepfiffen wurde. Das muss in der Kabine irgendwie ein Thema gewesen sein, der Schiedsrichter der Kabine, weil danach hat er total kleinliche Pfiffen. Und das finde ich persönlich ganz schön doof, weil die Spieler sich ja darauf einstellen. Ja, du sagst dir, okay, heute lässt er laufen. Und dann kriegst du wahrscheinlich auch vom Trainer eine Ansprache. Also da ein bisschen mehr ringen und den nicht so viel laufen lassen, der kommt uns zu oft durch. Ich muss mal husten. Und Entschuldigung. Und dann machst du das und dann kriegst du gleich eine gelbe Karte. Also finde ich ganz furchtbar.
Mhm.
Aber wir haben da Glück gehabt mit dem Schiedsrichter.
Das stimmt. Wobei, wenn man beide Halbzeiten getrennt voneinander betrachtet, war die erste Halbzeit im Prinzip Unionenspiel in Perfektion.
Wie schon in Dortmund, ja.
Genau. Ich verstehe immer nicht, was die Jungs dazu treibt, eine zweite Halbzeit oder eine andere Halbzeit, also in der Regel manchmal ist es die zweite top und die erste schlecht. Warum kommt immer dieser Break? Okay, Kiel hat sich auf Union eingestellt, hat auch einiges hat umgestellt, ist anders auf, natürlich haben eingewechselt mit Puchacz oder mit Skripski.
Euro-U, genau.
Die natürlich eine ganz andere Spielweise haben. Mhm. Aber warum geht uns dann auf einmal die Spielphilosophie flöten, obwohl wir ja uns auch einstellen können auf die Spielweise des Gegners. Das heißt, wir hätten doch genauso antizipieren können, die spielen jetzt so, also stellen wir um und machen irgendwas anders.
Ich glaube, dass es tatsächlich mit im Kopf zu tun hat, dass du irgendwo im Kopf hast, ja, wir haben jetzt ein Tor geschossen, defensiv stehen wir gut, läuft schon, und dass du vielleicht nicht mehr den Schritt mehr machst. Also teilweise. Also es reicht ja, wenn 3-4 Spieler zum Beispiel diesen Schritt mehr nicht mehr machen.
Mhm.
Also mir ist zum Beispiel in der zweiten Halbzeit aufgefallen, dass ich Benedikt Hollerbach eine ganze Zeit lang nicht gesehen habe. Ich habe tatsächlich zu meiner Frau gesagt, oh, guck mal, Hollerbach macht wieder mit, jetzt ist er auch frisch, jetzt kann er auch ein bisschen laufen. Ja, aber kein Bashing gegen Spieler. Wie gesagt, es ist so, Danilo hat es ja in den Spieltagsinterviews dann auch gesagt, die ganze Mannschaft verteidigt und die muss wahrscheinlich auch die ganze Mannschaft verteidigen. Und wenn eben da 1-2% vorne fehlen in der Defensive, dann kann es dazu führen, dass wir eben schlechter aussehen, weil andere dann eben mehr laufen müssen, die müssen die Wege zumachen. Und ja, und Kiel ist auch ins Risiko gegangen, muss man auch mal so sagen. Sie wollten unbedingt den Ausgleich, sie wollten nicht verlieren, sie hatten sich was vorgenommen. Und frühzeitig, also schon in der 47. dieser Dropkick, den Freddy aus dem Angel holt, war ja ein deutliches Zeichen, so jetzt geht es hier aber in eine andere Richtung oder in die gleiche Richtung eigentlich, wir haben ja wechselt. Jetzt wollen wir aber sehen, dass wir auch ein Tor machen. Und in der 53. hat Trimi zum Beispiel in Kieler den Strafraum laufen lassen. Ich meine jetzt nicht explizit Trimi, aber das war so ein sinnbildlich für mich. Vorige Woche hat Hollerbach Hollerbach ja so den Elfmeter rausgeholt, weil Schlotterbeck ihn in den Strafraum laufen lassen hat. Und diesmal macht der Trimi. Du musst ihn daran hindern, einen Spieler, und der zieht dann ab und zieht auch genau auf den Drang, der war ein bisschen abgefälscht, aber auch den hat Freddy irgendwie rausgeboxt da. Und dann habe ich mir zum Beispiel in meinen Sendungsnotizen Tatsache aufgeschrieben, wir betteln schon wieder um den Ausgleich. Ja. Und ja.
Aber das ist nun wiederum der Punkt, wo sie gelernt haben, denn wenn dieser Punkt eintritt, wir betteln um den Ausgleich, das haben wir ja sehr relativ häufig, sind sie mittlerweile in der Lage zu sagen, okay, wir haben jetzt 20 Minuten um den Ausgleich gebettelt, wir müssen jetzt was tun.
Ja, das stimmt.
Und dann merkst du, ob das jetzt mit Svensson zu tun hat, ob der von außen eingreift, wie auch immer, aber du merkst auf einmal, es passiert im Kopf irgendwas und sie fangen wieder an, das umzusetzen, was sie wahrscheinlich in der Kabine gehört haben.
Ja, wir haben ein paar Wechsel gehabt auch, wa? Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wann die waren. Ich habe nur aufgeschrieben, dass Timoteo Puschatz drin kam. Puschatz, um eure Uhr zu erklären, ist polnisch und heißt Uhu. Und ja. Und dass es nur 5 Minuten später in der 73. eine gelbe Karte gegen Freddy gab. Kein indirekter Freistoß.
Weil, warum?
Weil er keine 6 Sekunden den Ball in der Hand hatte, sondern genau, weil er den Abstoß verzögert hat. Das darf man also. Der wird nur mit einer gelben Karte bestraft. Ball in der Hand, nicht länger als 6 Sekunden. Dann gab es in der 85. Minute nochmal einen Aufreger, wo ein Kieler den Ball im Strafraum an die Hand bekommen hat. Allerdings hat er sich den selber an die Hand geschossen, mehr oder weniger, und er lag.
Abgeprallt von
Stützhand. Ja, ja. Weiß ich, gibt's nicht, aber wie gesagt, hätte den auch nicht gegeben, aber die Union hat sie natürlich erstmal, also die Spieler haben erstmal bemängelt, weil sie natürlich von den Schiedsrichtern erfahren haben, bei irgendeinem Interview hat mal irgendein Schiedsrichter, ich weiß jetzt ja nicht mehr, wer das gesagt hat, der hat gesagt, ja, die Spieler haben sich nicht energisch genug beschwert, da wusste ich, war nichts. Also man muss sich beschweren, damit die Schiedsrichter überhaupt wahrnehmen, dass da was war.
Aber beschweren dürfen sich doch die Spieler gar nicht mehr.
Das darf doch nur der Kapitän. Nee, nicht beim Schiedsrichter, also, sondern aufregen so.
Okay.
Wisst ihr, so diese,
naja. Ja, aber wollen wir das? Eigentlich ist doch im Fußball ein faktischer Sport. Das heißt, es gibt eine Aktion, es gibt eine Reaktion. Wenn ich jetzt damit anfange, dass Spieler das Spiel beeinflussen können durch Reaktionen, also durch die nichts mit dem Fußball zu tun haben, will ich das? Letzten Endes könnte man jetzt die Frage stellen, Hand ist Hand, egal wie. Das ist in anderen Sportarten üblich. Guck mal, im Hockey, Feldhockey, das wird absichtlich im...
Machen wir nach dem Spiel, okay? Ich habe wirklich noch einen Schiedsrichter, habe ich mir aufgeschrieben.
Okay, gut.
Ja, denn wie gesagt, da musste Jordan runter. Der gerade eingewechselt wurde. Ich nehme an, dass er sich verletzt hat, also so schlecht hat er nicht gespielt. Haben sie auch gesagt, aber von Union habe ich nicht gehört dazu. Also der Kommentator sagte, er muss sich wohl verletzt haben. Ist bitter, wenn du 2 Stürmer in einem Spiel verlierst. Und nach Wuyongs Flanke macht Döke den Ball an den Pfosten. Das war auch ein bisschen schade. irgendwo, weil es schon eine 2-0 sein konnte. Und ja, es gab aber jedenfalls Ecke.
Tribi, Schuss.
Nee, Benisch.
Ach, Bene.
Übrigens, apropos Ecken. Wir hatten unsere erste Ecke in der 70. Minute. Und die hat Trimi fast ins Seiten ausgeschossen. Und Irina sagt dann zu mir, oh, wir kriegen Oma eine Ecke. Ich sage, es ist echt unsere erste Ecke. Und dann habe ich nochmal ein Revue passieren lassen, Tatsache.
Wir hatten drei insgesamt,
Kiel hatte sieben. Genau. Und die erste war in der 70.
Mhm.
Und die zweite Ecke führte schon, nee, die weiß ich nicht, ob die zweite oder die dritte war. Jedenfalls Ecke Benesch und Kopfball Rote, habe ich mir aufgeschrieben, zweitjüngste Tor.
Mustergültig eingelaufen.
Ja, muss ich auch sagen.
Also. Und er hat gejubelt.
Er hat nicht gejubelt.
Naja, doch.
Mir wurde von Mitreisenden gesagt, nee, er hat kurz so gemacht, aber er hat nicht so gejubelt, aber er hat das Herzchen gemacht in den Union-Block, sodass die Kieler das alle nicht sehen können. Und ja, er hat lange Zeit in Kiel gespielt. Ich finde es schon sehr sympathisch. Er hat ja auch bei der Sohn zumindest hat er gesagt, dass er nach dem Spiel, dass er Unioner jetzt ist und natürlich für Union alles gibt, aber er kann Kiel nicht vergessen.
Der kommt, glaube ich, aus der Jugend von Kiel.
Das weiß ich nicht.
Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es gehört zu haben.
Und er wünscht ihm auch alles Gute, aber mit Union hat er noch viel vor, weil ich es schön finde. Und dann wollte Steven nochmal zeigen, dass er gegen uns auch treffen kann, weil das haben ja vorher schon bei den letzten Spielen auch zwei ehemalige Unioner gemacht mit Bülti und mit Schlotti und Schlotti Riasson und ja, hat er aber nicht ganz geschafft und dann gab es in der 94. nochmal einen Aufreger mit einem Kopfstoß, wo ich gedacht habe, na nicht, dass es jetzt dafür Elfmeter gibt, da sind Türki und ein Kieler irgendwie mit den Köpfen zusammenstoßen, aber eigentlich, sag ich mal, ja, kannst du da nicht einen Schuldigen ermitteln. Also Bede wollten so einen Ball und war Gott sei Dank nicht so heftig, dass man Angst haben musste, dass Bede eine richtige Verletzung. Aber man weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man sich den Kopf stößt, ist immer unangenehm. Und sollte im Fußball auch möglichst nicht passieren.
Keine Kopfpelle mehr.
Ja, da gibt es Forderungen für. Hast du die PK neu geguckt? Oder? Nee. Bo war sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er gesagt, hatte Kiel viele Phasen, aber nicht die ständige Kontrolle. Und wir haben die drei Punkte zurecht, aber auch dank Freddy. Und bei der Sohn hat er dann eben gesagt, Defensive ein ganz wichtiger Faktor bei uns. 7 Spiele sind noch nicht Europapokal und wir vergessen das letzte Jahr nicht. Und weil Aljoscha Kemlein für sein erstes Bundesliga-Tor gefragt wurde, wie teuer das wird, wo Joschi ja antwortet hat, das wird sehr teuer, also er muss ihn ausgeben, haben sie ihn natürlich gefragt, den Busfenstern, ob er weiß, was Joschi ausgeben muss. Und dann hat er nur darauf verwiesen, dass wir einen Mannschaftsrat haben und Trimi und Rani das entscheiden. Und ja, und Rapp hat im Prinzip gesagt, dass sie auch eigentlich auf Augenhöhe waren und sich wundern, dass wir das Spiel so klar verloren haben. Und wir müssen eben schnell lernen, in der Bundesliga mitzuhalten, was ich auch denke, dass es richtig ist.
Ich glaube, er hat gesagt, ich glaube, ich war am falschen Film.
Ja, irgendwie so. Aber das haben ja Kieler Trainer öfter mal, dass sie irgendwie sehen, dass Union ja kein Fußball kann.
Nee.
Und insofern, und trotzdem 2-0 gewinnt. Also wir haben in der zweiten Liga zweimal 2-0 da gewonnen. Also da und hier. Und unsere nächsten Spiele sind jetzt Sonntag um 17.30 Uhr gegen Eintracht in der Alten Försterei und dann in der Fensterarena am 30.10. Ich glaube, es ist der Mittwoch. Ja, ist der Mittwoch in Bielefeld. Und dann am 2.11., das müsste ein Sonnabend sein, in Bayern in der Versicherungsarena.
Mhm. Aber wenn man sich dieses Spiel jetzt nochmal anguckt, die erste Halbzeit bombastisch, die zweite Halbzeit erst, wir betteln ums Tor, dann doch wieder sich drauf besonnen, was man kann. Wenn man sich, ich liebe ja Statistiken, wenn man sich die Statistik anguckt, Union hatte gerade mal einen Ballbesitz von 53%. Das sah am Anfang viel deutlicher aus, aber die zweite Halbzeit war
also,
halt.
Also sag mal, das hört sich, also ja, war Kiel, weiß ich, aber das hört sich natürlich an wie aus einer anderen Welt. Union hatte gerade mal 53% Ballbesitz. Also wenn Union über 40% Ballbesitz hat, dann müssen wir jetzt Spiel gemacht haben.
Wir gewinnen Spiele mit 34%
genau,
Ballbesitz.
Genau, deswegen.
Genau, also, oder wenn man Torschüsse hat, Kiel 12 und wir 14. Schüsse aufs Tor haben wir, hat Kiel sogar mehr. Also das
aber wir sind 2 Kilometer mehr gelaufen.
Aber das ist ja das, was uns auszeichnet. Wir wissen wieder, 11 Freunde müsst ihr sein. Da sind sie auf dem
Spielfeld. Warum nur 11? Wir sind, glaube ich, 14 mindestens.
Mindestens, aber auf dem Spielfeld zumindest.
Nee, 16 jetzt. Wir haben ja 5 Wechselspieler.
Ja.
Tuchel ist jetzt in England.
Haben sie Crowdfunding betrieben?
Crowdfunding? Oh Gott.
Er ist nicht von mir, habe ich irgendwo gelesen.
Ich schreibe es mir trotzdem auf. und dann wollten wir mal über, weil wir ja in der Rubrik gerade sind, auf den anderen Plätzen. Oder du hast noch was zum Spiel?
Nö.
Also Joscha hat gleich gesagt, wie die bei Sky zumindest, wir haben jetzt eine englische Woche vor uns und wir müssen an den Basics trainieren. Also gleiche wie die Frauen. Ja, wir wollen jetzt noch schnell in der Woche, wo noch Zeit ist, für die englische Woche schon mal die Basics so ein bisschen. Also wie gesagt, wir haben eine Philosophie im Verein, die gefällt mir gut. Ich habe am Sonntag ein bisschen Fußball geguckt. Unter anderem bei Patrick unten das Spiel, das war Bayern. Das Spiel
Frankfurt.
Frankfurt in Leverkusen. Und da gab es sehr kuriose Schiedsrichterentscheidung bis hin zur letzten Minute, wo eine klare Tätigkeit nicht behandelt wurde oder nicht betrachtet wurde, weil Felix Brüch mal wieder Felix Brüch ist.
Nein, eine Tätigkeit nicht, würde ich nicht sagen. Du meinst jetzt, dass kurz vor der Torlinie dieser
also
Schubser von hinten.
Ging Jonathan Tah zum Ball?
Das ist ja keine Tätigkeit. Ich würde sagen, es ist eine klare Verhinderung einer Torschance.
Okay, also,
das ist aber keine Tätigkeit.
Also wenn ich dich aus Versehen mit meinem Einkaufswagen in der Kaufhalle, weil ich dich nicht gesehen habe, anfahre, dann ist es ein Unfall.
Tätigkeit setzt aber Absicht voraus. Und das würde ich hier... ich hätte jetzt gesagt, klare Verhinderung einer Torschance. Elfmeter für Frankfurt und Gelb für Tag. Kein Rot,
nur Gelb. Ich hätte gesagt, laut den Regeln, wenn er nicht mindestens versucht, an den Ball zu kommen, und es war deutlich zu sehen, dass er nicht versucht hat, an den Ball zu kommen, sondern nur den Spieler zu stören. Also er hat sozusagen, um mein Beispiel zu bleiben, er hat mit Absicht den Korb gegen, ich habe den mit Absicht den Korb gegen dich geschubst, damit du nicht die letzte Flasche Milch rausnimmst, sondern ich das noch schaffe. Scheiß Beispiel. Schnell mal raus.
Nee, aber eine Tätigkeit würde ich trotzdem nicht sagen, weil eine Tätigkeit setzt, es war ja trotzdem spielbezogen war es auch nicht. Doch, war eigentlich, es ging darum, den Gegenspieler daran zu hindern, an den Ball zu kommen.
Genau,
Tätigkeit. Ist keine, nee, eine Tätigkeit ist ja, wenn ich dann mit dem Ellbogen einen auswische oder einen schlage, das ist eine Tätigkeit, aber oder nachtrete, aber das war es ja
alles nicht. Er hat schon ordentlich geschubst.
Ja.
Also, ja, kann man sich juristisch sicherlich überstreiten. Da hatten wir mit Renke wahrscheinlich jemanden, der mir so ja uns beten so ja beantworten könnte, ob das eine Tätigkeit oder nicht ist.
Dann, Renke, du hörst zu, dann beantworte uns die Frage
bitte genau. Mal. Ich sage jedenfalls, dass das eine klare rote Karte war, weil es nicht um den Ball ging, sondern nur darum ging, den Spieler daran zu hindern, ein Tor zu machen. Wie auch immer das zu bewerten ist, und ob der Elfmeter, der fällig gewesen wäre, dann zum Tor geführt hätte, ist in meiner Betrachtung ja nicht wichtig, weil ich natürlich sag mal, den Frankfurt anscheinend die Sonne aus dem Arsch, die müssen auch nicht jedes Spiel gewinnen und keine Ahnung und nicht so viele Punkte holen, aber ja, grundsätzlich Leverkusen erst recht nicht. Aber der Wettbewerb hätte jetzt gesagt, das war ein Vergehen, wofür es eine rote Karte gibt und dafür ist ein Spieler 2 Spiele gesperrt. Mindestens. In der Bundesliga.
Bei einer Tätigkeit.
Bei einer roten Karte.
Aber Doppelbestrafung wollen wir da nicht.
Es war eine rote Karte, weil es nicht um den Ball ging, sondern nur an einer Torhinderung im Strafraum. Und wenn ich eine 100%, also ist ja quasi eine Notbremse, die wird mit Rot bestraft. Auch im, also wenn es nicht darum geht, also wenn ich einen Foul spiele im Strafraum und versuche den Ball noch zu spielen und nicht an den Ball komme und der Spieler fällt über meinen Fuß oder ich treffe ihn unglücklich am Fuß und der fällt und es wird als Foul bewertet, dann gibt es die Doppelbestrafung nicht, dann gibt es nur Gelb. Das hat man abgeschafft, dass es da eine Doppelbestrafung gibt, weil es ja eigentlich um den Ball ging. Aber Rot gibt es immer zwingend dann, wenn es nicht um den Ball ging. Mhm. Und es ging nicht um den Ball, weil der Ball war schon weg. Und spielt auch keine Rolle. Knut Kircher hat jedenfalls dazu Stellung. Felix Brüch war derjenige, der hatte aber wohl irgendeine Veranstaltung am Sonntag.
Ach so, VAR meinst du jetzt.
Ja. Mhm. Und Knut Kircher ist der Schiedsrichter Obmann.
Stimmt.
Und sie haben ihn befragt, wie das offensichtlich sein kann, dass offensichtlich falsch entschieden wurde, wo doch der VAR extra angeschafft wurde, um sowas zu machen. Und er hat dann gesagt, Felix Brüch hatte die Wahrnehmung.
Damit hat er recht gehabt dann.
Und ja, wenn eine offensichtliche Wahrnehmungsstörung vorhanden ist, soll der VAR eingreifen. Und nun spielen wir ja in 14 Tagen, 3 Wochen gegen Leverkusen, macht Doki dit mit Frimpong. Mhm. Weiß ja nicht, ob der danach spielt, aber gibt es mit Sicherheit Rot und Elfmeter. Ja? Und dann ist die gleiche Szene, die dann von Felix Brüch so bewertet wird und das macht er den, also dann soll der Schiedsrichter immer entscheiden, also gut. Und diese Diskussion findet übrigens bei 93 hervorragend statt.
Okay.
Ja?
Aber wenn ich mir überlege, es heißt, der VAR darf nur eingreifen, wenn es eine definitive Fehlentscheidung ist. Wenn Brüch sagt, er hat das so wahrgenommen, ist das ja keine Fehlentscheidung. Er hat wahrgenommen, dass es kein Foul ist. Was sie ihm machen hätten können, sie hätten ihm empfehlen können, guck es dir bitte nochmal an.
Also Brüch hat gesagt, ich habe wahrgenommen, dass Jonathan Tah den, das ist wirklich jetzt ein schwerer Name und ich werde mir die Zunge jetzt nicht brechen, dass der Frankfurter Spieler mit angelegten Armen am Torschuss gehindert wurde und es ist für ihn kein Foul. Und in den Fernsehbildern ist zu sehen, dass Jonathan Tah keinen angelegten Arm hatte, sondern einen weit ausgefahrenen Arm und ihn deutlich geschubst hat, dann hätte der VAR sagen müssen, nein, der Arm lag nicht an, du hast einen Wahrnehmungsfehler, schaust dir nochmal an. Mhm. Ja? Dann kann natürlich Dr. Felix Brüch sagen, du, ich kann nicht zur Kamera gehen, ich habe mal wieder keine Unterhose an unter meiner Turnhose und ich habe das jetzt so entschieden und jetzt bleibt das so, aber dann soll er das auch so erzählen. Mhm. Ja, und nicht so ein Kauderwelsch. Und du hattest vorhin schon angefangen mit Schiedsrichtern. Ich empfinde das als wirklich echt unangenehm, dass du im Stadion unterbrochen wirst, weil irgendeine Szene fünf Minuten gecheckt wird oder auch wenn nur ein Tor gecheckt wird, ist ja immer so, du jubelst erst, kriegst Bier ab und dann war in irgendeinem Winkel zu sehen, dass da irgendwo ein Abseits zu erkennen war vor 3 Minuten und die hört noch zur Szene dazu und weiß ich was und oder die Zehenspitze guckte raus oder die Nasenspitze, mit der du ja auch ein Tor machen kannst, war ein Stück vor und das wurde auf Abseits erkannt, wo ich finde, dass du mit der Nasenspitze ja keinen Vorteil haben kannst. Also gleiche Höhe ist für mich gleiche Höhe. Ja, gleiche Höhe hört dann auf, wenn sich beide Körper nicht mehr überdecken. Dann ist nicht mehr gleiche Höhe. Andere Thema.
Aber dafür gibt es ja demnächst diese technische Neuerung, die ja in der Bundesliga ausprobiert werden soll.
Technische Neuerungen haben den Fußball immer nur besser gemacht.
Ja, vielleicht, letzten Endes haben sie gerechter gemacht. Nicht besser, aber gerechter.
Nee.
Ich erinnere nur dran, wir sind aufgestiegen, weil der VAR eingegriffen
hat. Immer noch nicht. Habe ich hier in diesem Podcast schon so oft gesagt, Olli Runert hat den Schiedsrichter befragt oder vielmehr den Linienrichter befragt und hatte beim Fantreffen gesagt, der Linienrichter hat ins Mikrofon zum ganzen Schiedsrichtergespann gegeben, für mich klar abseits, aber guckt es euch nochmal an.
War das Eitekin?
Nee.
Nee, waren nicht alle Kinder.
Nein, der Linienrichter hat sozusagen gesagt, der Spieler stand im Abseits. Mhm. Ich weiß nicht, weil aus seiner Perspektive, ob er den Torwart an der Sicht behindert hat, guckt es euch nochmal an. Die Chance haben wir ja jetzt. Mhm. Also wenn er die Chance, wenn die Kamera nicht da, also wenn es kein VAR gegeben hätte, wäre dieses Tor nicht gegeben worden, weil der Linienrichter einfach die Fahne gehoben hätte, mhm, und damit wäre es Abseits gewesen nach den alten Regeln. Mhm. Also wir sind nicht wegen dem VAR aufgestiegen. Mhm. Die Mehr hält sich scheinbar härter, als ich da die wegdiskutieren kann. Aber wie gesagt, es ist wie es ist. Wir können es auch gerne so sehen. Ich glaube aber, dass der VAR den Fußball nicht gerechter, sondern nur berechnender gemacht hat. Du hast sozusagen, also eigentlich wurde er eingeführt auf Wunsch der großen Vereine, weil sie nicht so einen Westenbergs-Greut haben wollten, wo sie durch ein Abseitstor mit 1-0 aus dem Pokal in der ersten Runde ausscheiden, sondern sie, obwohl es im DFB-Pokal genau diesen VAR ja nicht gibt, aber sie wollten eben Spiele nicht durch eine Fehlentscheidung Punkte verlieren. Also Fußball, mhm, ist ja so, dass manchmal, sag ich mal, Nuancen ein Spiel entscheiden können und der Kleine kann den Großen plötzlich besiegen. Und je technischer der Fußball wird, umso unwahrscheinlicher wird es. Mhm. Ja, weil du einfach Hilfsmittel gibst. Und wenn du jetzt noch, sag ich mal, erstes Spiel von Leverkusen war in Gladbach, da wurde in der letzten Minute auch kein Elfmeter, nee, da haben sie einen Elfmeter gekriegt, der eigentlich keiner war. Sie haben jetzt im Prinzip schon 4 Punkte geschenkt bekommen, nur von Spielen, die ich von ihnen gesehen habe. Ja, ich weiß ja nicht, was sonst noch so passiert, mhm, ist. Sie sind mit uns punktgleich. Wenn wir 4 Punkte geschenkt gekriegt haben, dann wäre ich sehr froh. Wie gesagt, man muss das mal so sehen, die Mannschaft, die schon am meisten betrügt, weil sie 50+1 gar nicht erst einhalten muss, weil sie eben zum Beispiel, sag mal, am Saisonende den Etat einfach ausgeglichen bekommen, ohne dass sie was dafür tun müssen. Die wird jetzt auch noch von den Schiedsrichtern hofiert. Und wenn ich früher mal erzählt habe, in einer Romy-Runde, wenn einer immer 2 Joker kriegt und dann irgendwann eine Turnier gewinnt, dem würde ich auch nicht gratulieren. Jetzt sind es nicht mehr nur 2, jetzt sind die anderen 4 Joker auch noch weg. Ja, mhm, so kommt mir das langsam vor. Also als ob das ne, also das ist natürlich Quatsch. Da würde ich sagen, das sind die Spenster, die ich gerade jetzt erzähle, aber mir kommt es teilweise so vor, als ob Leverkusen wieder zum Meister gemacht werden soll oder dass der Titelkampf, mhm, spannend gemacht werden soll. Weil die Szenen, die ich so sehe, die drehen sich immer um die.
Mhm. Ja, definitiv. Aber solche strittigen Szenen kannst du auch bei anderen Bundesliga-Spielen ranziehen. Wenn man jetzt,
du warst bei der Handszene.
Ja, bei der Handszene. Aber auch noch mal ganz kurz zurück auf diese technischen Neuerungen. Die bringen natürlich auch mit sich, dass bestimmte Sachen relativ schnell klärbar sind. Beispielsweise Tor oder Nicht-Tor.
In das dem Augenblick, ich gut.
Wo die Uhr vibriert,
das,
Tor.
Das ist die einzige Neuerung, die ich tatsächlich hervorragend finde, die Torlinientechnik.
Genau.
Dass der Schiedsrichter auf seine Uhr, gar kein anderer, ja, nicht irgendwie der, genau, der Trainer auf der Bank oder der Fernsehkameramensch oder weiß ich was, sondern nur der Schiedsrichter, also nicht der VAR oder weiß ich was, sondern nur der Schiedsrichter kann auf seine Uhr gucken, okay, der Ball war hinter der Linie. Und jetzt kann ich immer noch entscheiden, gebe ich das Tor oder habe ich irgendwas gesehen. Das, genau, ist eine Sache, die kann man machen, die greift auch nicht ins Spiel ein, weil es sofort entschieden wird. Mhm. Weil er kann sofort zeigen, Tor. Mhm. Ja, du kannst im Stadion deinen Bierbecher werfen oder was auch immer und kannst jubeln und kannst dich freuen, weil in dem Moment war Tor. Du guckst noch kurz zum Linienrichter, der hat die Fahne nicht gehoben. So soll Fußball sein.
Genau, und so habe ich das auch verstanden mit dieser Neuerung für Abseits, dass eben die Technik dir sofort sagt, abseits oder nicht abseits. Egal jetzt nach welchen Maßstäben, ob man Toleranzbereiche eingibt oder die Nasenspitze war ein Stück vor. Das soll wohl ausprobiert werden, eine technische Lösung, dass man nicht mehr kalibrierte Linien ziehen muss, was uns ja alle stört, weil das Spiel elendig lang unterbrochen wird, bevor klar ist, so sehen die kalibrierten
Linien aus. Nee, meine, also für mich ist auch die Regelung eine falsche. Also für mich ist ja, abseits hat man ja eingeführt die Regel, weil es Spieler gab, die haben sich einfach ans Tor hingestellt und haben noch einen langen Ball gewartet. Mhm. Ja, und wenn du den hoch genug spielst, kommt auch keiner anderer ran und da haben sie Tore gemacht, das Spiel wird uninteressant. Also hat man eine Raffinesse eingeführt, dass wenn sich ein Spieler so einen Vorteil verschafft, steht er abseits. So, jetzt könnte man modifizieren und sagen, wir ziehen noch eine Linie auf 30 Metern und nur dahinter lassen wir abseits gelten, weil dann hast du nämlich auch keinen Vorteil mehr, wenn du da vorher gestartet hast, weil du kannst ja auch schnelle Abwehrspieler dann haben. Oder du machst eben einfach, dass wirklich nur, wenn der Angreifende einen Vorteil hat. Und ich finde, weil eine Zehenspitze vorne ist, ist es ja, wenn du technisierst, kannst du sagen, okay, 100. Millimeter war vorne, im Radrennen hast du dann das Rennen gewonnen, aber da hast du noch keinen Vorteil. Also du bist gleich auf gleicher Höhe in meinen Augen. Und so hat der Linienrichter auch früher wahrgenommen. Der dann hatte die Fahne nicht gehoben, weil er da in gleicher Höhe im Vorteil für den Angreifenden. So steht es im Regelwerk. Jetzt ist es eine Auslegungssache. Wann wird der Frame angehalten?
Das ist eindeutig definiert, mit im Zeitpunkt der Ballabgabe.
Ja, aber die Kamerabilder, die genommen werden, also deine technische Lösung, die du da, die jetzt ausprobiert wird, die ist ja wieder anders. Aber so ein Kamerabild hat ja 50 Hertz, Halbbilder, 25 Halbbilder pro Sekunde. Ja, das heißt also, wenn du im Vollsprint bist, hast du in einer Sekunde, legst du knapp 10 Meter zurück. Das heißt also, ein 25. davon sind 40 Zentimeter, die von einem Bild zum nächsten Bild sind schon mal 40 Zentimeter, die sich verändern können. So. Da hast du nicht den Zwischenraum. Da kann sein, dass da der Fuß noch dahinter war und plötzlich ist er davor. Mhm. Ja? Aber im Zeitpunkt des Abspiels, und zwar da, wo der Ball angefangen wird zu spielen und nicht, wo der Ball den Fuß verlässt, so ist die Regel, sehr kompliziert und muss auch ja nicht sein. Menschen können das bewerten, Kamerabilder eher nicht. Und wenn es eine technische Regel gibt, dann ist es ja für alle gleich gerecht, dann ist es auch okay. Ja?
Genau.
Ich bin aber natürlich trotzdem dafür, dass die Jungs und Mädels auf den Straßen sich ihre Schulmappen von den Rücken nehmen, auf der Wiese jeweils zwei Schulmappen auf die eine Seite und auf die andere Seite legen, einen Ball rausholen und einfach Fußball spielen und dass es nicht anfängt. Ich habe hier letztens ein paar Jungs hier spielen sehen auf dem Hof. Da schoss einer den Ball weg und der hätte ihn eigentlich holen müssen. Der fiel mit einmal um, streckte das Bein nach oben und tat so, als ob er einen Krampf gehabt hat. Die haben gerade angefangen zu spielen. Und dann musste ein anderer ihnen den Fuß so runterdrücken. Das haben die im Fernsehen gesehen, das machen die schon nach. Er wollte bloß den Ball nicht holen.
Natürlich.
Ja,
ja, aber wir waren ja bei technischen Regelungen und wir waren beim Handspiel. Da blickt heute keiner mehr durch, nee. Was Handspiel ist, wann ist Handspiel. Genau. Und das war so eine Szene, der Ball ist im Fallen, der Ball springt von seinem Körper an seine Hand.
Ja.
Kann man immer drüber diskutieren. Es gibt andere Entscheidungen, die sind da defiziler. Aber meines Erachtens muss Hand Hand sein. Hand ist Hand. Wird ja meistens jetzt von den Kritikern angeführt. Geht nicht, weil dann spielt man ja den Spieler, versucht man ja den Gegenspieler aktiv an die Hand zu spielen.
Ja, kann ja jeder machen.
Dann ist es halt so, es gibt Sportarten, Hockey, hatte ich vorhin kurz erwähnt, da ist das so üblich. Darfst du nicht mit dem Fuß stoppen, dann wird aktiv natürlich der Fuß anvisiert. Natürlich. Dann ist es so, dann gibt es halt eine Strafecke oder einen Strafstoß oder was auch immer. Ja,
dann ist es dann eben nicht 0-0, sondern 3-3.
Genau, kann mehr Tore bringen. Es ist auch eine glasklare Regelung. Hand ist Hand. Ob da aktiv die Hand zum Ball gegangen ist, ob du deine Körpergröße vergrößert hast, spielt doch keine Rolle dann.
Also ich finde die Regelung der deutlichen Körperflächenvergrößerung eigentlich ja nicht so schlecht, weil ich sag mal, irgendwo muss die Hand hin und wenn du die eben am Körper führst, dann verbreiterst du den Körper nicht. Hast du die absichtlich oder unabsichtlich, sag ich mal, neben den Körper, verschaffst du dir einen Vorteil. Und deswegen kann es dann auch zu einem aktiven Handspiel kommen, in meinen Augen. Also ich finde die Regelung gar nicht so schlimm.
Aber spring mal hoch mit angelegten Armen, das geht gar nicht.
Ja.
Du musst ja Schwung nehmen und damit sind die Arme draußen.
Also ich kann mit angelegten Armen hochspringen, Tatsache, ich komme nicht so hoch. Hm. Also habe ich doch einen Vorteil.
Na, springen brauchst du, brauchst zum Springen die Arme.
Nee, du kannst, also ich kann es dir jetzt vormachen, mach ich jetzt nicht. also du kannst doch mit Armen an der Seite kannst du doch springen, dann kommst du vielleicht noch 5 cm hoch.
Ja, natürlich.
Ja?
Das ist dann die Konsequenz.
Also hast du ja, wenn du den Arm benutzt, um Schwung zu holen, also einen Vorteil. Also geht der Ball dann an die Hand, hast du einen Vorteil. Und der Vorteil wird dir in dem Moment, wo du unberechtigt den Ball mit der Hand spielst, zum Nachteil dann wieder ausgelegt. Hm. Für mich keine schlimme Sache.
Hm.
Ja? Wie gesagt, das ist eine Definition, wo sowieso trotzdem noch ein Graubereich ist, aber das ist dann vielleicht noch ein okayer Graubereich. Mhm. Aber grundsätzlich könnte man sich daran halten. Also steht der Spieler so vor mir und ich schieße ihn damit absichtlich an der Hand, gibt es 11 Meter.
Dann also gibt es 11 Meter, genau.
Ja? Steht er so vor mir, ja, und ich schieße ihm an die Hand, weil ich es kann. Und der Spieler versucht nur wegzuziehen, weil er nicht getroffen werden will, dann ist es in meinen Augen keine Verbreiterung des Körpers.
Nee, aber es ist ja auch wieder eine Variante, die du überprüfen musst. Deshalb ist ja die Regelung im Hockey, wenn wir dabei bleiben, da relativ eindeutig. Fuß ist Fuß. Im Strafkreis ist das so. Und ob du den aktiv an, nein, ob du selbst deinen Fuß benutzt oder den an Fuß gespielt bekommst.
Dann kriegen die Spieler so ein Trikot an mit Fingerüberzug und wenn der Ball die Hand berührt, dann wird sofort das Spiel unterbrochen mit dem Basketball.
Genau, das war da bei der WM so, dass du, war das bei der WM? Wo sie praktisch nachgewiesen haben, dass der Ball die Hand berührt hatte, technisch. Ich weiß nicht, wie das, da hatten sie übereinander gelegt, diese
ach ja, mit Geräuschpegel. Die hatten ein Mikrofon im Ball und haben sozusagen das Geräusch wahrgenommen und die Richtungsänderung.
Und die Bilder dann dazu gelegt. Und da war dann war sehbar, okay, Richtungsänderung und natürlich auch der Ball war an der Hand, also 11 Meter. Technisch würde es ja gehen.
Ich bin gegen die Technisierung.
Ja, das richtig. Das muss man jetzt nicht noch so defizil machen, aber eindeutige Regelung. Hand ist Hand. Wo auch immer, dann fallen halt 5 Tore. Ist doch auch schön.
Ja, du kriegst sowieso, also sag mal, es wird immer Fehler geben und jeder Versuch, einen Fehler auszumerzen oder irgendwie durch Technik nicht mehr möglich zu machen, führt dazu, dass sich andere Fehler auftun. Also wenn ich mehr Technik im Auto habe, dann geht auch mehr kaputt.
Okay, einigen wir uns darauf, dass vielleicht mehr Transparenz Sinn machen würde,
auf jeden
indem
Fall.
Der Schiedsrichter nicht eine Ewigkeit braucht, da um eine Entscheidung hin zu fabrizieren auf die Anzeigentafel, sondern der Schiedsrichter, Beispiel Amerika, wenn man jetzt mal American Football nimmt, wo die Schiedsrichter sich dann hinstellen und sagen, der Grund war's, das Vergehen wurde durchgeführt und Konsequenz ist das und jenes. Frei raus. Das kommuniziert, was der Schiedsrichter gesehen hat.
Ja, du kannst es doch anders definieren. Du könntest auch sagen, also wir überprüfen dann nicht mehr, ob ein offensichtliches Abseits war, wenn wir einen Elfmeterpfiff bewerten.
Mhm.
Ja, weil sie müssen sich ja dann 27 Spielszenen angucken und gucken, ob nicht vorher irgendwas war, was schon das Spiel hätte unterbrochen, weil der Schiedsrichter hat ja nicht unterbrochen. Ja, und sag mal, einfach nur das, was der Schiedsrichter nicht wahrnehmen konnte oder offensichtlich falsch bewertet hat, kann man gerne überprüfen. Ich wäre so ja für eine Challenge, das ist der Trainer, aber das würde auch wieder dazu führen, wenn man sowas einführt, dann müsste man Tablets auf der Bank.
Haben sie ja alle.
Verbieten.
Also verbieten.
Verbieten, ja. Aber ich kiek's mir an und sage, oh, ist ja falsch, dann hier Ecke. Ja, und dann stellt sich heraus, ist Tatsache falsch, hast du deine Challenge wieder, kannst du wieder inwerfen. Also alles, was man macht, ich würde einfach sagen, bildet Schiedsrichter so aus, dass es kein VAR braucht.
Hm. Ja. Kann man Sportarten nehmen, wo der VAR Sinn macht. Aber ich gebe dir recht, jede Technik macht es komplizierter statt einfacher. Deshalb müssen die Regeln einfacher sein. Und vielleicht in der Konsequenz zu sagen, man lebt mit vielen Entscheidungen. die dann durchaus passieren können, wenn man die Technik eben nicht ansetzt.
Ja, das ist doch auch immer so gewesen, dass ich ausgeglichen hat. Also ich habe tatsächlich mal irgendwann ein Spiel gesehen in Zwickau von Union. Muss wirklich lange her sein. Ich sag mal 95 rum, 94, 95 rum wird es gewesen sein.
Wer kommt aus Zwickau? Wer hat früher bei FSV Zwickau gespielt?
Keine Ahnung.
Aus Zwickau? Der Spieler, den wir bei Wolfsburg nicht unbedingt mögen?
Bin ich überfragt. Ich hab
Maxi Arnold.
Echt? Der kommt aus Zwickau? Okay, Jürgen Kreu kommt auch aus Zwickau. Und nee, nicht Jürgen Kreu. Irgendeiner sei jetzt bei Leipzig als Traditionsfigur. Ja. Aber ist egal. Verwechselt bestimmt. Jedenfalls hat da Thorsten Dackel-Böhr bestimmt 5 Meter im Abseits gestanden, hat den Ball zugespielt gekriegt und hat ein Tor gemacht. Das 1-0, das Spiel entscheidende 1-0. Wir haben dann 1-0 da gewonnen. Und das Zwickauer Publikum hat sich zu Recht aufgeregt. Ich könnte auch sein, dass es in Chemnitz war. Bin mir jetzt nicht sicher. Und ich habe
Chemnitz oder Zwickau, Hauptsache Thüringen.
Genau. Sachsen-Anhalt. Geografie mit Kick an. Ich habe es gefeiert, weil ich gesagt habe, Alter, wenn der Linienrichter Ditti nicht gesehen hat, dass es abseits war, dann Prost Mahlzeit. Ja, aber ich habe auch genauso auch Tore gesehen, wo ich gesagt habe, Alter, wie kannst du den denn geben? Der war ja ganz klar abseits oder so. Also es gleicht sich ja am Ende immer aus. Das ist ein dummer Spruch, aber das ist Tatsache so. Irgendwo in der Saison wirst du nie komplett verpfiffen und du hast ja auch deswegen immer unterschiedliche Schiedsrichter, damit unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Und die drei Jungs diesmal nur von 93 haben ja auch ihre Folge danach benannt. Ja, komme jetzt nicht auf den Namen. Ach, Günter Perl, weil für sie ist der VAR, um es vorwegzunehmen, einfach nur ein weiterer Schiedsrichter, ein Günter Perl.
Ja, aber zum Thema Schiedsrichter, wir haben ja bei uns im Hörerkreis einige, die sich mit der Juristerei und mit dem Schiedsrichterwesen ein bisschen auskennen. Reinke als Jurist oder Dominik als Schiedsrichter früher. Mhm. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung sagen zum Thema Frankfurt, genau. Strafstoß, rote Karte, gelbe Karte oder egal.
Genau, und zwar könnt ihr das bei Blue Sky machen und kick_an im Netz und unter kick-an-podcast.de info@kick-an-podcast.de als E-Mail und so weiter und so fort. Also ihr findet uns. Ihr findet den Ralf, ihr findet mich. Und da könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr das seht. Meinetwegen auch gerne auf Slack, da gibt es auch eine Rubrik. Finde ich immer gut. Ich mag auch Leute, die Kritiken haben, weil man an Kritiken immer nur besser werden kann. Und demzufolge hören wir uns wieder nach dem Frankfurt-Spiel. Hat Spaß gemacht. Jetzt suchen wir uns noch einen Sendungstitel raus.
Genau. Und schauen mal, was so die Schiedsrichterentscheidung so noch so bringen.
Vielleicht lassen wir auch Günter Perl oder Felix Brüch entscheiden, was der Sendungstitel war.
Das wäre eine gute Variante. Ja. In dem Sinne.
In dem Sinne, habt eine schöne Woche.
Ebenso. Tschüss.
Ach so, Jürgen, alles Gute zum 70.
Oh ja, Alterspräsident Nummer 2.
Tschüss.
Tschüss.
Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.